Deutschlandfunk, Interview.
Die Entscheider aus mehr als einem Dutzend Staaten, die im Libyen-Konflikt ihre Finger und ihre Waffen im Spiel haben. Sie alle waren gestern in Berlin, als in der deutschen Hauptstadt über die Zukunft Libyens verhandelt wurde, des ölreichen Wüstenstaats. Damit saßen endlich alle jene Akteure an einem Tisch, deren geostrategische oder ökonomische Interessen bislang eine friedliche Lösung in dem Bürgerkriegsland verhindert haben. Dass sie sich außerdem auf Beschlüsse geeinigt haben, damit aus der Waffenruhe ein Waffenstillstand werden kann, lässt zumindest hoffen. Aber wie sieht es mit der Praxis aus? Darüber können wir jetzt sprechen mit Martin Kobler. Er war mehr als 30 Jahre lang im Auswärtigen Dienst der Bundesregierung. 2 Jahre lang hat er im Auftrag der Vereinten Nationen versucht, zwischen den verfeindeten Fraktionen in Libyen zu vermitteln, als UNO-Sondergesandter bis 2017. Und seit wenigen Monaten ist der Spitzendiplomat im Ruhestand. Guten Morgen, Herr Kobler.
Ja, guten Morgen, Frau Zerberg.
Die Bundesregierung sagt nun, wir haben alles aus der Konferenz herausgeholt. Ist das so oder wäre mehr drin gewesen?
Nun, ich finde, es war ein großartiges diplomatisches Großereignis gestern. Es war längst überfällig und es ist völlig klar, dass man nicht alle seine Ziele erreicht. Zum Beispiel den Abzug der ausländischen Truppen und der Söldner. Das wäre ein Ziel gewesen, aber das ist völlig klar, dass das in so einer Auftaktkonferenz des Berliner Prozesses nicht alles möglich ist, weil alle Interessen eben da zur Geltung kommen müssen. Aber es war wirklich sehr gut, dass ich zum ersten Mal in diesem Format seit 2011 die Staats- und Regierungschefs in diesem Format getroffen haben und das war längst überfällig.
Ja, und jetzt muss man sagen, es gibt ja zumindest auch eine Abschlusserklärung, die ist unterschrieben worden und da geht es ja ganz zentral um das Waffenembargo. Das wurde, muss man auch immer wieder dazu sagen, 2011 schon verhängt, wurde immer wieder gebrochen. Wenn das in Zukunft geschieht, dann soll sanktioniert werden. Wie? Darüber wurde aber nicht gesprochen. Warum sollte sich einer der Akteure überhaupt daran halten?
Nun, es ist ja so, dass sich hier zwei Parteien gegenüberstehen und das Volk leidet. Und es sind auch die Milizen unter dem Druck ihrer eigenen Bevölkerung. Es ist ja ein ölreiches Land. Libyen hat die größten Ölreserven Afrikas. Und es ist wirklich schlimm zu sehen, wie die Bevölkerung da eben leidet. Ich erinnere mich noch an eine Geschichte. Da kam in Tripolis ein Mann auf mich zu, der sein Zahngold verkauft musste, weil er kein Geld mehr hatte. Und das in einem Land, wo Gesundheitsversorgung, wo Elektrizität frei waren bislang, das ist wirklich eine Schande. Und es ist gut, dass dieser Berliner Prozess jetzt einen Neueinstieg in die Politik hier zumindest versucht und Berlin auch Patin dieses Prozesses ist.
Aber dieser Schande, wie Sie es nennen, schauen ja viele Beteiligten auch der Europäischen Union, der Bundesregierung schon seit langem zu. Und auf den Text der Erklärung, auch das muss man dazu sagen, haben sich die Teilnehmer ja nicht erst gestern geeinigt, sondern schon vor 2 Monaten, wie üblich. Und trotzdem wurde weitergekämpft. Also noch einmal die Frage, was macht Sie optimistisch, dass sich jetzt auch irgendjemand der Beteiligten daran hält und an dieses Embargo, auch an die Waffenstillstandsvereinbarung und sie nicht wieder bricht?
Nun, die Kanzlerin hat ja schon klar gemacht, dass es ein mühsamer Prozess ist und dass man eine engmaschige Überwachung, vielleicht auch Sanktionen, vielleicht auch eine Beteiligung militärischer Art später, dann wenn die Waffenruhe dann mal steht, da möglich ist. Also die Sache muss geregelt werden. Jeder hat ein Interesse, dass Stabilität in Libyen einkehrt. Niemand hat ein Interesse, dass das Kämpfen weitergeht. Es ist natürlich ein Kampf um Macht. Es ist ein Kampf um Öl. Es ist ein Kampf um militärische Vorherrschaft. Und deswegen ist es gut, dass die Hauptspieler um einen Tisch im Kanzleramt saßen.
Herr Kobler, wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen auch Sie später Soldaten schicken. Das war ja ein Vorstoß des EU-Außenbeauftragten Borrell, vorab zu sagen, wir müssen Soldaten schicken, damit eben diese Beschlüsse, die da vermutlich gefasst werden und jetzt gefasst worden sind, auch überprüft werden. Die Bundesregierung, die will damit jetzt noch warten. Müssen diese Schritte nicht schon mal vorbereitet werden?
Nun, wir waren ja schon mal so weit im Jahr 2015, 2014, als ich angefangen habe in Libyen, war ja schon mal die Rede von einer Überwachungstruppe von mehreren tausend Soldaten. Ich erinnere mich an Konferenzen in Rom, wo das Ganze diskutiert wurde, wo auch Militärs dabei waren. Wir hatten diese Diskussion ja bereits. Man hat damals im Jahr 2015, das habe ich persönlich bedauert, einen Rückzieher gemacht. Jedes Abkommen, und hier steht ja das libysche politische Abkommen zur Debatte, jedes Abkommen bedarf einer Überwachung. Jedes militärische Abkommen bedarf Militärbeobachter, die das wirklich verifizieren oder falsifizieren müssen und möglicherweise Sanktionen daran geknüpft werden. Insofern waren wir 2015 ja schon mal an diesem Punkt, wo wir gesagt haben, man braucht eine militärische Überwachung, in welcher Form auch immer, sanktioniert durch den Sicherheitsrat nach der Kapitel 7-Resolution der Vereinten Nationen. Ich bin überzeugt, dass es letztlich am Ende ohne eine militärische Überwachung auch nicht geht.
Also Blauhelme, verstehe ich Sie da richtig, auch aus der Bundeswehr?
Das ist völlig, völlig offen. Damals, 2015, war eine sogenannte Coalition of the Willing, also die Staaten, die sich beteiligen wollten, konnten diese Armee oder diese Truppe aufstellen. Das wird dann genehmigt vom Sicherheitsrat nach einer Kapitel 7-Resolution. Es kann aber auch die EU involviert sein. Es können Blauhelme sein. Das wird man im Einzelnen diskutieren müssen. Wichtig ist, dass es bis jetzt keine internationale Überwachung militärischer Art dort gibt. Und ich glaube schon, dass wenn dann ein Abkommen da ist, eines permanenten Waffenstillstandes und der Wiedereinstieg in den politischen Prozess durch das libysche politische Abkommen, dass man dann auch in welcher Art auch immer, das wird zu diskutieren sein, eine militärische Komponente braucht.
Apropos Coalition of the Willing. Jetzt sagt die Bundesregierung und auch viele andere, es ist überhaupt schon ein Erfolg, dass alle wichtigen Player damit am Tisch saßen. Das sieht ja Tunesien zum Beispiel anders, dass da eine Last-Minute-Einladung abgelehnt hat. Und auch Griechenland ist sauer, weil es gar nicht eingeladen wurde, droht mit einem Veto für ein gemeinsames Abkommen. Ist das ein diplomatischer Fehler, der der Bundesregierung noch auf die Füße fallen könnte?
Nein, das glaube ich nicht. Es waren ja wirklich alle am Tisch, zumindest vertreten durch ihre Organisation. Es gibt ja seit längerem das Quartett, wo sich die EU, die Afrikanische Union, die Arabische Liga und die UNO regelmäßig an einen Tisch setzen. Wir haben das damals auf die Schiene gesetzt, 2016. Und es war ja der Generalsekretär der Arabischen Liga da. Es war ja der EU-Außenbeauftragte, der die Interessen sämtlicher Mitgliedstaaten wahrnimmt. Und es war die Afrikanische Union mit ihrem Generalsekretär da, Moussa Faki. Und insofern waren ja letztlich alle vertreten, wenn nicht als Nationalstaaten, so doch aber durch ihre supranationalen Organisationen.
Die beiden Bürgerkriegsgegner selbst haben aber nicht miteinander gesprochen. Die haben auch kein Abkommen geschlossen und haben auch nicht an der eigentlichen Konferenzrunde teilgenommen. Sevim Dadelnin von der Linken nennt das eine Libyen-Konferenz ohne Libyer. Kann der Konflikt so gelöst werden?
So kann er nicht gelöst werden. Letztlich müssen sie sich zusammenraufen, die Parteien. Das ist Sinn und Zweck des libyschen politischen Abkommens von 2015, was ja damals unterzeichnet wurde. Und das muss jetzt endlich umgesetzt werden. Und ich finde sehr bedauerlich, dass sich Premierminister Sarraj und Haftar nicht zusammengesetzt haben hier. Es bleibt jetzt nur zu hoffen, dass dieses 5+5-Komitee, wo beide Parteien ja ihre Namen benannt haben, dass es diesem 5+5-Komitee gelingt, nun diese Waffenruhe, einen permanenten Waffenstillstand umzusetzen. Aber letztlich müssen die Parteien sich an einen Tisch setzen. Das ist in Berlin nicht gelungen. Ich finde es aber schon mal gut, dass sie in Berlin waren und bilaterale Gespräche nicht nur mit der Kanzlerin und dem Außenminister, sondern auch mit anderen geführt haben.
Sie persönlich haben ja auch damals mitgeholfen. 2015 bis 2017 waren Sie in Libyen, die international anerkannte libysche Regierung überhaupt erst zu stabilisieren. Da war ja Chaos nach dem Sturz Gaddafis. Und nach Jahren der Kämpfe nun, in denen ja die anerkannte Einheitsregierung immer weiter zurückgedrängt wurde, ist Sarraj da eigentlich noch mehr als der Bürgermeister von Tripolis?
Nun ja, er ist der anerkannte Premierminister, ist der anerkannte Vertreter der libyschen Einheitsregierung. Und es hat mich gefreut, dass das Berliner Dokument nun jetzt auch das libysche politische Abkommen wieder als die Basis nimmt, auf der eben der politische Prozess weiterlaufen soll. Es ist ja durch Waffenstillstand, Waffenembargo beabsichtigt, diesen politischen Prozess wieder ans Laufen zu bekommen. Das ist bis jetzt nicht gelungen. Da waren die Zeiten in der Tat 2015 bis 2017 besser. Es gab ja ja kaum Kämpfe damals, aber durch die, insofern verstehe ich das schon, wenn man sagt, das ist eine Konferenz ohne Libyer hier, durch die Intervention ausländischer Mächte ist das eben zu einem Punkt gekommen, zu einem Siedepunkt, wo jetzt wirklich Aktion nötig war.
Ja, und wo man ja, ich wollte nochmal auf den Punkt hinaus, sagen muss, dass Sarraj auch in der eigenen Bevölkerung ja gar nicht eine gedeckte Unterstützung hat, sondern ganz im Gegenteil hat General Haftar, seinen Gegenspieler, viele Libyer auf seiner Seite. War es da ja rückblickend ein Fehler, ihn anzuerkennen? Und tatsächlich muss man sagen, diese Strategie ist vielleicht Stand jetzt 2020 gescheitert?
Nun, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich hätte mir allerdings so eine Berliner Konferenz schon zu meiner Zeit gewünscht, 2015 bis 2017. Wir sprechen ja immer von Konfliktprävention, also die Zeiten relativer Ruhe dann auch zu nutzen, um Eskalation zu vermeiden. Es ist aber nie zu spät. Und hier jetzt den Berliner Prozess, und der Name sagt das ja schon, es ist ein Prozess, das ist keine Eintagsfliege, das ist der Beginn, der Einstieg in den politischen Prozess, eine ganz engmaschige Überwachung, ein Nachfolgemechanismus. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Er kommt ein bisschen spät, aber er kommt.
Sagt der ehemalige Spitzendiplomat der Bundesregierung Martin Kobler. UNO-Sondergesandter in Libyen war er auch. Herr Kobler, herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.